So, einen schönen guten Tag zur Nachmittagssitzung. Der letzte Vortragsblock der Chemnitzer Dienstagstage 2015. Mit unserem Referenten Jens Kubizel haben wir jemanden hier vor uns stehen, der schon häufiger bei uns war. 2013, ja. Ich habe die Augen richtig gesehen, 15 Uhr. Schon häufiger bei uns war, nicht nur als Referent, auch als Organisator der PGP-Party, der dieses Element quasi bei uns mit aufgebaut hat in unserer Veranstaltung. Ich bin ein bisschen gespannt, was uns jetzt erwartet. Aus einem einfachen Grund: Der Vortrag wird von uns aufgezeichnet, wird gestreamt und wird später über die Webseite bereitgestellt. Und das bei diesem Thema ist natürlich eine spannende Diskrepanz zwischen Anspruch und Tatsache. Mal sehen, wie sich Jens aus dieser Klemme herauswindet und was wir jetzt von ihm zu hören bekommen. Viel Erfolg, viel Spaß.
Danke. Also ich habe ja die Hoffnung, dass der Stream dann verschlüsselt rausgeht und nur die Berechtigten das auch lesen können. Nee, das ist ja kein Ding. Ich will nur noch warten, bis hier alles fertig gebootet und vorbereitet ist und dann können wir quasi loslegen, dann fange ich an zu erzählen. Also dauert noch ein kleines Sekündchen. Ja, also herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Vortrag heißt Vertraulich kommunizieren mit OTR. Und ja, wie schon so ein bisschen scherzhaft angedeutet, also es geht so ein bisschen um Verschlüsselung und vielleicht noch ein bisschen mehr in meinen Folien. Und wie der eine oder andere vielleicht vermutet, werde ich auch versuchen, so eine kleine Live-Demo zu machen. Es ist natürlich immer so, das Ding mit den Live-Demos, es kann klappen, es muss nicht klappen. Also ich habe ein paar Screenshots auf meinen Folien. Also falls diese Live-Demo nicht klappt, dann müssen wir uns halt sozusagen mit den Screenshots behelfen. Also, seien Sie alle gespannt und warten Sie ab, wir drücken Sie Daumen, dass es halt auch klappt. Ja, mein Vortrag besteht im Wesentlichen heute aus zwei Teilen. Nämlich, ich will versuchen, das Problem darzustellen, was ich glaube, was es gibt. Und dann ist es natürlich immer auch wichtig, Ihnen als Publikum die Lösung zu verkaufen. Also insbesondere, wenn ich jetzt kommerziell das Ganze machen würde, wäre das natürlich noch viel, viel wichtiger, weil ja, irgendwie ein Produkt dann auch gekauft werden sollte. Ja, wie schon gesagt, es geht so ein bisschen um Kryptographie, um Verschlüsselung und wer so ein bisschen sich mit Verschlüsselung beschäftigt, wird sehen, es gibt immer zwei Akteure. Es gibt immer quasi zwei Leute, die sozusagen kommunizieren und dann gibt es noch ein paar andere, die dann noch dazukommen und die will ich hier nicht auslassen. Also gibt halt zum einen Alice und Alice möchte in der Kryptographie immer gerne mit Bob sich unterhalten. Und dass die beiden sind also hier auch wieder da, die möchten sich gerne unterhalten, möchten gerne ein Gespräch führen. Und insbesondere ist natürlich das Problem für Alice, was passiert denn mit seinem Ruf, wenn rauskommt, dass er mit Bob spricht. Also das könnte ja doch ein bisschen zerstörend für seinen Ruf wirken und das will er gerne halt so ein bisschen vermeiden. Er sucht also quasi ein paar Möglichkeiten, um hier das Ganze zu verschleiern. Und letztlich gibt es dann sozusagen immer noch einen Bösen. Der Böse heißt üblicherweise Mallory. Also wenn man es genau nimmt, gibt es eigentlich zwei böse Rollen in der Kryptographie, nämlich Eve und Mallory. Eve ist so diejenige, die nur abhören kann, die kann quasi zuhören und kann aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse Schlüsse führen. Und Mallory, der kann halt auch ein bisschen in der Leitung mit rumbohren, kann Nachrichten zurückhalten. Und ja, den Mallory gibt es hier auch, der quasi hier versucht, böse Taten zu vollbringen. Also die drei Rollen sind hier jetzt zunächst vergeben. Wenn wir aber so ein bisschen in das reale Leben gucken, heißen unsere sozusagen die Bösen, also je nachdem, wie wo man steht, aber zumindest wenn man sozusagen in die Presse guckt, sind auf der einen Seite die Privatunternehmen, wo gerne eben Google oder Facebook als das Böse sozusagen genannt wird, die Leute, die unsere Daten haben wollen, die Daten verkaufen, verwursten und so weiter. Oder aber, wenn man sozusagen an staatliche Akteure denkt, dann ist dort eher so die NSA, die da gern genannt wird, der größte Geheimdienst der Welt. Oder halt generell Geheimdienste oder Regierungen und so weiter. Natürlich, ich meine, wenn man so ein bisschen die gerade laufenden Sitzungen der Untersuchungsausschüsse in Deutschland verfolgt, die sich auch mit dem Arbeiten der Geheimdienste beschäftigen, dann kann man eigentlich ganz beruhigt sein, weil so wie dort agiert wird, zumindest wenn man eher im rechten Spektrum sich bewegt, glaube ich, ist von der Seite keine Gefahr zu erwarten. Aber Wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen Polemik an der Stelle. Ja, und wenn wir sozusagen den ersten Akteur noch mal ein bisschen genauer angucken, Facebook, das ist ein sehr schönes Symbolfoto an der Stelle, wie ich finde. Facebook ist ja wirklich so ein sehr krasser Datensammler. Also es gibt so einen österreichischen Studenten, glaube ich, ist es, der heißt Max Schrems. Und er hat mal irgendwann gesagt, Mensch, es gibt ja Datenschutzgesetze und da steht drin, dass mir die Firma halt alle Daten, die sie über mich hat, ausliefern muss. Und dann ist er mal zu Facebook gegangen und hat gesagt, liebes Facebook, gebt mir doch mal alle meine Daten. Und nach einigen Wirren und hin und her hat er also seine Daten bekommen, also in Form hier eines schönen Ausdrucks. Das ist also das, was, das Original, was er da bekommen hat. Und da steht dann halt quasi wirklich jeder Klick drin, den er gemacht hat, welche Freunde, welche Nachrichten schickt er. Quasi seine gesamte Aktivität, die er bei Facebook halt unternommen hat, wird gespeichert und ist dann hier sozusagen manifestiert in diesem Bild. Mittlerweile, also so kurz nach dieser Aktion, hat dann Facebook auch das quasi angeboten, also man kann quasi so automatisiert das Ganze kriegen, kann quasi auf der Webseite klicken, gebt mir mal alle meine Daten. Und dann kann man, so, ich glaube eine Woche ungefähr dauert das, kriegt man dann irgendwie eine Mail zugeschickt, wo dann drin steht, hier klick mal auf den Link, also irgendwie auf der Webseite. Und dann kann man die Daten halt auch runterladen, wobei das, was Facebook dort auf der Webseite zur Verfügung stellt, ist nicht wirklich alles, was sie speichern, sondern wenn man wirklich alles haben will, dann muss man halt wirklich auch diesen manuellen juristischen Weg gehen, den der Max auch gegangen ist. Und dann kriegt man üblicherweise dann so eine DVD voll an Daten, also je nachdem, wie aktiv halt jemand bei Facebook ist. Also wie gesagt, also Facebook speichert halt wirklich so ziemlich alles, was man auf der Plattform macht und natürlich gerade auch, wenn man chattet, also mittlerweile viele Leute, die Facebook nutzen, sind ja abgekommen, irgendwie Mail zu benutzen, sondern sie kommunizieren quasi über diesen Facebook-Chat, nehmen das quasi als Mailersatz und da steht natürlich auch sehr viel Sensitives drin und vielleicht Sachen, die Facebook nichts angehen. Und auch hier, also da komme ich dann später nochmal dazu, bietet OTR einen guten Ansatz, weil den Facebook-Chat, also wer jetzt sozusagen gefangen ist bei Facebook oder auch bei Google Plus oder bei 1&1 oder wer auch immer, diese Chat-Sachen, die kann man quasi auch mit einem externen, externen Chat-Programm bedienen. Also zum Beispiel sowas wie Pidgin oder wie Adium oder sowas, kann man quasi dort den Facebook-Server da eintragen und kann quasi damit dann halt chatten und kann insbesondere OTR, wozu ich noch komme, mit einbinden und dann sieht zumindest Facebook zunächst nur Datenmüll, wenn halt auch die Gegenseite OTR spricht. Zumindest bietet das vielleicht ein bisschen Schutz vor diversen Abhörmaßnahmen oder Speichermaßnahmen, kann man hier vielleicht eher sagen. Und also funktioniert bei Google Plus, funktioniert halt bei diversen anderen Diensten, auch ICQ und so weiter. OTRs, da komme ich aber später nochmal dazu, wirklich übergreifend über diverse Plattformen. Ja, weiter der sozusagen negative Akteur auf der staatlichen Seite, der hier immer eine Rolle spielt, ist die NSA. Und die NSA, hört man mich? Oder rede ich so? Obwohl das raschelt auch, ist auch nicht besser. Ich mache mal kurz aus. So. Mal gucken, jetzt besser, okay. Ja, also NSA, wie gesagt, ist der größte Geheimdienst dieser Welt. Interessanterweise, wenn man so Menschen fragt, was würdest du sagen, was ist der größte Geheimdienst der Welt, ist oftmals, also wenn man eine Antwort erhält, ist es meistens CIA oder irgendwie so eine Antwort. Also interessanterweise, NSA ist auch heute noch vergleichsweise unbekannt in der normalen Bevölkerung, deswegen NSA steht zwar offiziell für National Security Agency, aber sozusagen die inoffizielle Abkürzung ist eher No Such Agency, die die Agentur auch selber jahrelang selbst mit gepflegt hat. Und natürlich sie arbeiten halt mit sehr starker Geheimhaltung, deswegen ist man hier auch ein bisschen auf Raten angewiesen, was sie eigentlich machen. Eine Aktion, die gerade momentan am Laufen ist, zeigt so das Bild unten rechts. Sie bauten also in Utah, Bundesstaat Utah in den USA, ein Data Center, das Utah Data Center, mit unglaublichen Anforderungen, also sie brauchen 65 Megawatt Strom, haben, ich weiß gar nicht mehr die Zahlen, also haben also unglaublich große Fläche an Quadratfuß, die sie da Platz brauchen. Und jetzt ist natürlich die Spekulation, was machen die dort? Also, und ein Ansatz, den diverse Whistleblower aus den USA halt auch mit vertreten ist, dort wird quasi die gesamte Telekommunikation, die über die USA läuft, gespeichert. Also sämtliche Texte, also textuelle Kommunikation und vielleicht auch Bilder, wird quasi dort einfach gespeichert. Und wenn man sozusagen sehr konservativ rechnet, könnten die dort so die aktuellen Daten für die nächsten 100 Jahre speichern. Dann, also in ungefähr 100 Jahren wäre der Speicher dort voll, vorausgesetzt, die Kommunikationsströme bleiben gleich und werden jetzt nicht mehr oder weniger. Andere Leute sagen, naja, wenn man so die Stromanforderungen sieht und so weiter und so fort, dann ist es wohl eher wahrscheinlich, dass da eine große Rechenmaschine da steht. Also dass da niemand speichert, sondern dass da einfach wirklich große Rechencluster drin sind, die zum Beispiel versuchen eben Schlüssel zu knacken, also so Primzahlen zu faktorisieren oder ähnlichen Spaß zu machen. Also wie gesagt, das ist halt so ein bisschen Raten. Man nichts Genaues weiß man nicht. Also es gibt so ein paar offizielle Dokumente, so wie das Grundstück quasi aufgebaut ist, wo Speicherräume stehen, Serverräume stehen etc. Mittlerweile ist es so, dass das Gebäude auch relativ weiträumig abgesperrt ist und dass auch wirklich, wenn da Leute auf das Gelände fahren, denen halt auch mal eine Kamera weggenommen wird etc. Also wie gesagt, konservativ muss man davon ausgehen, dass es zumindest die Daten erstmal gespeichert werden. Und vielleicht der eine oder andere kennt sich in diesem Fall dieses US-Generals erinnern, der ja quasi eine kleine Liebschaft hatte und also irgendwie Ende letzten Jahres darüber gestolpert ist. Und da sind auch die Annahmen, dass da die NSA halt so in den historischen Dokumenten mal gegraben hat und dann ein bisschen was mehr rausgefunden hat. Aber wie gesagt, das sind halt alles so Spekulationen, das weiß man halt nicht genau. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass diverse Leute, diverse Organisationen die Möglichkeit haben, über lange Zeiträume die Sachen zu speichern, die man so elektronisch kommuniziert. Und wenn wir halt jetzt wieder so an Alice und Bob denken, das kann halt auch sein, dass es in 5 oder 10 Jahren dann mal rauskommt, okay, die zwei haben miteinander gesprochen und dann kann man quasi auch sämtliche Kommunikation daraus finden. Und auf der anderen Seite, man stelle sich nur vor, üblicherweise, wenn man chattet, ich meine, man chattet kaum irgendwelche Bombenbauanleitungen oder ähnliche Sachen, sondern meistens halt Trivialitäten oder auch wenn man in der Kneipe sitzt und mit jemandem dort chattet sozusagen, also bei einem Bier irgendwie was bequatscht, dann erzählt man vielleicht auch mal in Bierseligkeiten ein bisschen Dummfug und das will man auch nicht, dass das vielleicht gespeichert wird. Und genauso ist es halt auch bei elektronischer Kommunikation. Und daher ist es halt sinnvoll, sich irgendwie ein paar Ideen zu machen, wie man ja sicher kommunizieren kann, vielleicht in gewisser Weise auch unerkannt kommunizieren kann, beziehungsweise so ein Gespräch in der realen Welt nachbauen kann. Und das ist sozusagen die Lösung, die hier eine Rolle spielt, die quasi wesentlich wichtig ist, heißt OTR. Das Wort OTR selbst steht für Off-the-Record Messaging. Und der eine oder andere kennt das vielleicht, oder hat es schon mal gehört, wenn man mit Journalisten spricht, ist es ja oft so, also wenn man sich mit denen unterhält, dann kann man davon ausgehen, dass jedes Wort, was man sich mit denen unterhält, kann dann auch in der Zeitung oder Radio, Fernsehen landen. Und sozusagen das Stichwort ist dann halt, jetzt rede ich mit dir mal off the record, das heißt, dass alles, was sozusagen ab diesem Punkt gesprochen wird, das rede ich halt wirklich mit der Person und nicht mehr mit dem Journalisten. Und daher stammt quasi auch hier dieses Wort. Und auch, also üblicherweise ist es auch bei Journalisten so, dass sie dann sagen, okay, sie nehmen diese Information auf und dann steht dann halt vielleicht in der Zeitung, Quellen haben berichtet oder irgendwas, oder es wird halt gar nicht verwendet gar nicht weiter benutzt. Und wie gesagt, Off-the-Record-Messaging in der technischen Sicht will sowas ähnlich machen und versucht hier ein paar Ziele umzusetzen. Das erste Ziel ist natürlich, die Kommunikation zu verschlüsseln, das heißt, dass möglichst kein Dritter irgendwie die Nachrichten, die man halt so in der Gegend herumschickt, lesen soll. Man möchte natürlich so eine Art von Authentifizierung haben, das heißt Echtheitsprüfung, das heißt, wenn ich mich mit Alice oder mit Bob oder mit irgendjemand anderem unterhalte, dann möchte ich auch gerne halbwegs sicher sein, dass mein Gegenpart auch wirklich derjenige ist, der den vorgibt, da zu sein. Und das ist also ein weiteres Ziel. weiterhin, und das steht jetzt so ein bisschen, also Punkte 2 und 3 stehen so ein bisschen, man könnte mal denken, so im Gegensatz zueinander, man möchte so eine Bestreitbarkeit haben, also im Englischen Deniability, das heißt, ich möchte im Nachhinein sozusagen durchaus bestreiten können, dass ich mit Bob oder mit Alice jemals gesprochen habe und versucht halt dieser Punkt 3 zu bringen und zu Punkt 4 sage ich gleich noch was. Also die Punkte Bestreitbarkeit und Authentifizierung habe ich versucht schon mal so ein bisschen zu erklären. Und üblicherweise, wenn man so in der IT-Sicherheit unterwegs ist, versucht man gerade in der IT-Sicherheit eher das umgekehrte Ziel der Bestreitbarkeit zu erreichen, das heißt Nicht-Bestreitbarkeit. Das ist immer so das Thema, worum es da geht, und hier ist aber das andere. Ja, ein Perfect Forward Secrecy, also dafür gibt es aus meiner Sicht kein wirklich sinnvolles Wort. Das ist eines, was man so ein bisschen ins Deutsche übertragen kann, ist so das Wort Folgenlosigkeit, und das sagt, dass aus der Kenntnis eines bisher existenten kryptografischen Schlüssels soll man nicht auf folgende Schlüssel schließen können oder auch auf vorhergehende Schlüssel. Weil sozusagen, wenn ich einen Schlüssel mal aufgedeckt habe, wenn ich einen mal berechnet habe, wäre es natürlich äußerst fatal, wenn ich von diesem Schlüssel aus alle folgenden berechnen könnte, dann könnte ich sozusagen die Kommunikation von jetzt in die Zukunft auch lesen. Oder auf der anderen Seite, wenn ich in die Vergangenheit die Schlüssel zurückrechnen kann, wäre das hier halt ein ähnliches Problem, dass ich natürlich auch die vergangene Kommunikation wieder sichtbar machen kann. Also das ist also sozusagen ein großes Problem, mit dem man hier umgehen muss. Und insbesondere ein Problem ist es, ist diese Datei, also, oder um es mit Worten auszudrücken, sind es so diese kleinen Router, die man sich in sein Netzwerk stellen kann, also die Linux-Router. Da ist es ja üblicherweise so, dass also Linux nimmt halt so ein bisschen Zufall her aus der Tastatur, aus der Festplatte, Netzwerk und so weiter und so fort und versucht das sozusagen in Systemzufall irgendwie zu verändern. Und bei diesen kleinen Routern ist es ja oft so, dass man keine Festplatte hat, man hat keine Maus als Eingabegerät, hat keine Tastatur als Eingabegerät, sondern die einzige Zufallsquelle, die noch da ist, ist halt die Netzwerkschnittstelle. Und wenn man mal versucht, auf vielen solchen kleinen Routern SSH-Schlüssel zu generieren, stellt man fest, aha, da gibt es ja doch einige, die gleich sind. Weil die halt quasi von sehr wenig Zufall loslegen. Und das kann also hier in der Tat so ein bisschen ein Problem sein, weil wenn man sozusagen einen bekannten Anfangsschlüssel hat, dann kann man von diesem Schlüssel natürlich auch eventuell weitere berechnen. Also unter Windows gab es da mal ein sehr krasses Problem, dass man wirklich vorwärts und rückwärts da Schlüssel berechnen konnte. Und auch der Linux-Zufallszahlengenerator hatte in der Vergangenheit so ein paar leichtere Probleme, die aber also im Vergleich zu Windows eher gering zu schätzen waren. Ja, jetzt gibt es hier so ein paar kryptografische Algorithmen, die von OTR mit umgesetzt werden. Also der ursprüngliche Entwickler von OTR, der Ian Goldberg, das ist ein Professor an einer kanadischen Universität, der hat also hier so ein bisschen aus dem Vollen geschöpft, hat also diverse Algorithmen mit verwendet. Das erste ist ein Signaturalgorithmus, der ist halt USA-weit standardisiert, der Digital Signature Algorithm. Ist auch zum Beispiel in GBG, also diesem Verschlüsselungsprodukt GBG, mit vorhanden und auch in diverser anderer Software. Ein vergleichsweise bekannter Algorithmus ist der Advanced Encryption Standard, AES. AES ist so der Verschlüsselungsalgorithmus, der quasi momentan hochgehalten wird. Das ist also ein Nachfolger von DES, das ist im Jahr 2000 spezifiziert worden, von zwei Niederländern entwickelt worden und baut so ein bisschen auf ein paar mathematischen Prinzipien auf, also versucht über einen reinen mathematischen Algorithmus sozusagen hier Sicherheit zu bieten. Gibt es in verschiedenen Schlüssellängen und also es gibt mittlerweile einige Angriffe gegen den Algorithmus, aber sozusagen für praktische Zwecke ist AES immer noch sehr sicher. Was man neben Verschlüsselung hin und wieder braucht, sind sogar kryptografische Prüfsummen, also kryptografische Hash-Algorithmen. Und das macht diese SHA-Familie, der Secure Hash Algorithm. Also die versuchen sozusagen aus einem Text beliebiger Länge immer einen Text mit einer festen, den Text in einer festen Länge umzuwandeln und möglichst so, dass auch zwei verschiedene Eingabetexte nicht dieselbe Ausgabeprüfsumme haben. Und da gibt es halt momentan diese SHA-1-Variante, die diverse Schwachstellen hat. Es gibt SHA-2, die im Wesentlichen auch mit längeren Längen arbeitet. Und seit dem Jahr 2012, seit Ende 2012, gibt es SHA-3, einen neuen Algorithmus quasi, der auch im Laufe von vielen Jahren jetzt getestet und ausprobiert wurde. Und 2012 hat sich die NIST, das ist eine amerikanische Standardisierungsbehörde, entschieden, diesen als neuen Hash-Algorithmus auszurufen. Und, aber die wirkliche Implementation wird vermutlich, oder sagen wir, die breite Ausrollung des Ganzen, das wird vermutlich noch eine Weile dauern. Dann auf diesem SHA-1 aufgesetzt, kann man so gewisserweise sagen, ist dieser sogenannte HMAC, Keytash Message Authentication Code, und ein sehr altes Mittel, um Schlüssel auszutauschen, ist der Diffie-Hellman Schlüsselaustausch. Auf beide gehe ich in der folgenden Folie nochmal ganz kurz ein. Der HMAC, wie gesagt, ist in dem RFC 2104 spezifiziert mit dem SHA-1 Algorithmus, und man hat quasi so eine Hash-Funktion, in dem Fall eben diese SHA-1, die eine gewisse Blocklänge hat und die einen gewissen Schlüssel halt hat. Und am Anfang gibt es so ein paar Grundbearbeitungen sozusagen, die mit der Nachricht gemacht werden. Und schließlich gibt es dann zwei Strings, der eine heißt iPad, der andere heißt OPAD, und die werden zusammengebaut, und dann versucht man in so einer vergleichsweise komplizierten Operation, ich habe keinen Stift, kein Leuchtding, hier diesen HMAC zusammenzubauen. Das heißt also, hier nimmt man als Eingabe den Key von hier oben, also dort oben steht das K, macht eine Addition modulo 2 mit diesem iPad-Wert und bildet über den Wert zusammen mit der Nachricht M ein Hash. Also das H ist sozusagen die Hash-Funktion, und das Ganze wird dann nochmal gehasht, wieder Key wird also XOR OPAD gemacht und sozusagen hier zusammen mit dem Wert des ersten Hash-Verfahrens als Nachricht nochmal gehasht, und das, was rauskommt, ist sozusagen dieser HMAC-Wert. Und interessanterweise ist es dann so, dass obwohl SHA-1, wie die Kryptografen sagen, gebrochen ist, ist HMAC immer noch sicher. Also HMAC ist ein sicheres Verfahren, und insofern kann man das halt auch hier gut mit einsetzen. Ja, und bei dem Diffie-Hellman Schlüsselaustausch, das ist eigentlich auch ein ganz witziges Verfahren, deswegen habe ich das mal versucht, hier mit ein bisschen Zahlen und Beispielen zu machen. Grundsätzlich ist es so, dass man arbeitet mathematisch gesehen auf Gruppen, und diesen Begriff der Gruppe habe ich hier weggelassen, auch den Begriff des Erzeugers, weil, also wer da Interesse hat, kann das gerne nachlesen, ansonsten denke ich, wird das nur zur Verwirrung führen. Was hier passiert, Alice und Bob einigen sich am Anfang auf eine Primzahl. Mein Beispiel ist die Primzahl einfach mal 7, um irgendwie eine kleine Zahl mal zu nehmen. Und in der Realität haben verschiedene Gruppen einen sogenannten Erzeuger, und es wird durch diese Zahl G dargestellt. In meinem Beispiel ist G einfach mal 2. In der Realität, also insbesondere hier in der Realität von OTR, ist es so, dass die Zahl G wieder in einem RFC festgehalten ist, und diese Zahl wird quasi hier einfach verwendet. Und die Zahl ist halt auch öffentlich. Also man kann die entweder im RFC nachlesen, oder die könnten auch Alice und Bob irgendwo auf ihrer Homepage schreiben oder in ihrer Facebook-Nachricht oder was auch immer. Also das ist quasi zunächst erstmal öffentliche Zahl. Die sind natürlich üblicherweise viel, viel länger. Also mit 7 oder mit 13 oder was auch immer für Primzahlen, so würde man heutzutage natürlich nicht arbeiten. Wir sehen dann vielleicht gleich später, warum man lange paar Zahlen braucht. Im zweiten Schritt fangen dann Alice und Bob an, sich eine zufällige Zahl auszuwählen, die zwischen 1 und der ein weniger als der Primzahl liegt, also 1 und 6 in dem Falle, also zwischen 1 und P-1. Und ich habe jetzt als Beispiel mal angenommen, dass Alice als Wert 3 sich auswählt, und Bob wählt sich die 4 hier aus. Und wenn Sie das gemacht haben, dann fangen Sie an, so ein bisschen zu rechnen. Alice berechnet Ihren Key und der Key berechnet sich so, dass man die Zahl, das G nimmt von hier oben, also die 2, rechnet die hoch das A, was sich gewählt hat, also 2 hoch 3 und das Ganze modulo 7, also dieser Zahl P. Und 2 hoch 3 sind 8 und 8 modulo 7, also modulo geteilt mit Rest, also 8 durch 7 ist 1, Rest 1, also sozusagen das Ergebnis der ganzen Operation ist 1. Und bei Bob genauso, Bob muss halt 2 hoch 4 rechnen, 2 hoch 4 müssten 16 sein und 16 modulo 7, also 16 durch 7 sind 2 mit Rest 2, also wäre sozusagen das Ergebnis der Operation hier 2. So, dann übermitteln Sie die berechneten Werte, also Alice übermittelt den Wert K von A, also 1, und Bob das KB, die 2. Und dann können beide sozusagen wieder eine neue Berechnung anstellen, nämlich sie berechnen aus diesen beiden Werten den Schlüssel. Also die eine Seite nimmt halt diesen Wert KB, also Alice in dem Falle, nimmt den Wert KB und rechnet den hoch A. Und KB war 2 und 2 hoch 3 rechnet sie dann wieder modulo 7, kommt dann halt in dem Falle wieder auf 1 raus. Und auf der anderen Seite ist es natürlich einfacher, da war der Wert KA 1 und 1 hoch 4 bleibt halt immer 1. Also. Und dann haben beide sozusagen den Schlüssel berechnet und zufälligerweise ist der auf beiden Seiten gleich. Und das ist also nicht nur zufälligerweise so, sondern man kann jetzt auch mathematisch zeigen, dass bei diesem Verfahren, wenn man das halt formalisiert, können beide immer denselben Wert K ausrechnen. Und interessanterweise, wenn man jetzt sich überlegt, was weiß denn ein Angreifer von der ganzen Geschichte? Der Angreifer weiß die Primzahl P, er kennt die Zahl G und er kennt, wenn er sozusagen auf die Leitung drauf schaut und mithört, sieht er die Werte KA und KB. Und, aber er kann halt sozusagen, wenn die Zahlen halt entsprechend lang sind, die Werte von A und B halt nicht berechnen. Und darauf fußt quasi die Sicherheit dieses Verfahrens hier. Bei OTR selbst ist es so, da wird noch so eine bisschen ausgefeiltere Variante des Diffie-Hellman-Schlüsseltauschs verwendet, die ein bisschen kompliziert ist als das, aber ich denke, das reicht schon zu. Also mehr an Kompliziertheit wollte ich jetzt hier vielleicht nie jemandem zumuten. Ja, und wenn man den mit diesem Schlüssel K dann kann man dann halt weiterarbeiten. Den kennen beide Seiten und ein Angreifer kennt den halt nicht. Interessanterweise ist es allerdings so, das ist auch so eine kleine Einschränkung, die man hier treffen muss, dass unser Mallory, den wir vor uns gesehen haben, der hätte in der Tat die Möglichkeit, hier mit seinen mehr an Möglichkeiten auch mehr zu machen. Er könnte nämlich hier sich während der Kommunikation in die Mitte zwischen die beiden reinstellen, zwischen Alice und Bob, und sozusagen die Kommunikation abhören und beiden sozusagen von sich aus eigen errechnete Zahlen hin und her schicken. Man spricht dann von einem Man-in-the-Middle-Angriff. Und bei diesem reinen Diffie-Hellman-Verfahren, wie ich es jetzt hier präsentiere, ist der in der Tat auch möglich. Also sozusagen der Mallory als das ultimativ Böse sozusagen, der hätte hier noch ein paar mehr Möglichkeiten in der Hand. In der Praxis ist es eben so, dass, wie gesagt, diese ganzen Methoden noch ein bisschen mehr aufgebohrt sind. Da haben sich also einige Leute ein paar mehr Gedanken dazu gemacht. Ja, und jetzt kann man aber mal weg von diesen theoretischen Algorithmen ein bisschen mehr hin zu OTR. Wie funktioniert OTR eigentlich? Und das geht halt los damit, dass wenn man jetzt eine Software hat, fängt man zunächst erstmal an, einen langlebigen Schlüssel zu generieren. In der Regel macht man das nicht selbst, sondern es macht die Software für einen. Und ich habe hier als Beispiel mal hier Pidgin verwendet, weil Pidgin war so das erste Programm, was OTR-Unterstützung hatte. Und also dient halt heute auch noch gern als so das Beispiel. Also dort gibt es auch eine sehr gute, lebendige Unterstützung für OTR. Das, was man hier als Bild vielleicht so halbwegs lesen kann, ist sozusagen die Optionenansicht von Pidgin. Wenn das Programm quasi hier gestartet ist, wenn man OTA-Unterstützung aktiviert hat. Sieht man hier oben, also hier die zweite Zeile, Schlüssel für Konto. Und dann sieht man hier eine Adresse. In dem Fall ist es Jabber, was sozusagen dahinter steckt. Das ist eine Jabber-Adresse. Und unten drunter steht dann kein Schlüssel vorhanden. Zunächst erstmal. So, und dann muss man als Anwender hier mal auf diesen Punkt unten drunter Schlüssel generieren klicken. Und wenn man das getan hat, wird also ein Schlüssel erzeugt. Und in dieser Zeile, wo vorhin kein Schlüssel vorhanden steht, steht jetzt ein Fingerprint. Und dieser Fingerprint ist sozusagen das Identifikationsmerkmal für den Schlüssel. Also dieser Fingerprint repräsentiert den Schlüssel. Ja, diverse andere Software macht es halt ein bisschen anders. Also einige machen es gleich automatisch. Wenn man die Software startet, generieren die den Schlüssel. Das ist also ein bisschen abhängig vom Programm. Aber sozusagen der erste Schritt ist halt wirklich zunächst erstmal so einen langlebigen Schlüssel zu generieren. So, und das ist noch quasi vor irgendwelcher Kommunikation. Und wenn man jetzt mit Alice oder mit Bob oder in dem Falle mit Jens kommunizieren will, steht oder sagen wir mal, sollte als erster Schritt eine gegenseitige Authentifikation stehen. Also auch hier, ich kann ja mal versuchen, das Bild vielleicht ein bisschen zu vergrößern. Kann man das besser lesen? Okay. Also das ist quasi dasselbe Ansicht halt nochmal. Also hier das wieder die Pigeon-Ansicht. Ja, in der Regel will man halt wissen, ob das Gegenüber wirklich derjenige ist, mit dem man kommunizieren will, weil so eine Adresse kann sich ja jeder ausdenken. Und jetzt bietet halt hier OTR verschiedene Möglichkeiten, den Gegenüber zu authentifizieren. Man kann es halt auf dem klassischen Wege machen, dass man sich seinen Fingerprint anzeigen lässt und den Gegenüber fragt, zeig mir mal deinen Fingerprint. Und dann wird halt hier in dem Fall der Fingerprint angezeigt. Und jetzt kann man auf die Idee kommen und sozusagen sagen, okay, der hat mir den Fingerprint so und so gechattet, mein Programm zeigt quasi denselben Fingerprint an, das wird schon stimmen, drücke ich mal auf OK. Da begeht man eventuell einen kleinen Denkfehler dabei, weil man hat sozusagen ja den Fingerprint und diese Nachricht sozusagen über denselben Kanal erhalten. Das heißt, auch ein Angreifer könnte natürlich hier beide Male sozusagen hier was Falsches schicken. Deshalb ist es immer wichtig und sinnvoll, so eine Überprüfung halt irgendwie über einen anderen Kanal, über einen sicheren Kanal zu machen. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gäbe, wäre es gut, denjenigen zum Beispiel anzurufen und sagen, hier, lies mir mal deinen Fingerprint vor. Oder man trifft sich vorher irgendwie in der Kneipe und vergleicht da die Fingerprints. Und kann dann hier später im Client das Ganze wieder bestätigen. Natürlich ist es halt so, Fingerprints zu vergleichen. Also wir haben vorhin diese sehr lange Zahlen- und Buchstabenreihe gesehen. Kann zum einen ein bisschen fehlerbehaftet sein, ist auch anstrengend zu gucken, C gleich C, A gleich A und so weiter. Also bietet halt OTR noch verschiedene andere Möglichkeiten, so mit Frage-Antwort-Spielchen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe mich letzte Woche mit dem Gegenüber in einer Gaststätte getroffen und wir haben über die Aufzucht von Bernhardinern gesprochen, dann könnte ich zum Beispiel hier so eine Frage eingeben und wenn ich davon ausgehen kann, dass mich niemand abgehört hat und so weiter, also man kann hier wieder einen langen Rattenschwanz dran machen, gebe ich also hier sozusagen dem System eine Antwort vor und jetzt wird dem anderen die Frage übermittelt, über was haben wir uns letzte Woche in der Kneipe unterhalten und wenn der jetzt zum Beispiel auch meine geheime Antwort hier eingibt, also dasselbe, was ich hier eingegeben habe, auch dann gelten beide Seiten als authentifiziert. Also das OTR versucht jetzt hier auch über so mehr oder weniger benutzerfreundliche Varianten diese Authentifizierung herzustellen, weil es ist doch oftmals erschreckend oder abschreckend für viele Nutzer, wenn sie hier so lange Zahlen- und Buchstabenkolonnen vergleichen müssen. Und es gibt also hier so ein Protokoll, was da quasi dahinter steht, das SMP heißt das, Socialist Millionär Protokoll. Und da versucht man halt hier abzuklären, also über so spezifizieren, dass man über so Frage-Antwort-Spielchen auch eine ordentliche Authentifizierung hinbekommt. Und aus meiner Sicht, nach meinem Eindruck, ist das halt wirklich schon mehr benutzerfreundlich als jetzt irgendwelche so rein technischen Vergleichswerte von Zahlen und Buchstaben zu machen. Allerdings, ich erlebe das halt auch manchmal, wenn ich so End-User-Schulung mache, dass viele Nutzer einfach schon mit einer klassischen Installation irgendeiner Software überfordert sind. Also, und die überfordert halt auch sowas. Und, also, aber dann fällt mir auch keine sinnvolle andere Möglichkeit dann ein, denen zu helfen. Wie bitte?
Die posten sowieso alles in Facebook.
Ja, genau. Ja, und dann können wir weitergehen. Dann wird es schon eins zu viel. Genau, und dann hat man halt sozusagen den Authentifizierungsschritt erledigt. Beide Seiten haben jetzt bestätigt, sie sind wirklich diejenigen, um die es hier geht. Und dann kann sozusagen das Gespräch losgehen. Und das Gespräch losgehen heißt im Hintergrund, auf der Protokollebene wird halt so ein Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch gemacht und auf Basis dessen halt ein sehr kurzlebiger Schlüssel erzeugt. Und mit diesem Schlüssel wird dann sozusagen die Kommunikation beider Seiten verschlüsselt und am Ende des Ganzen wird dieser Schlüssel weggeworfen. Der ist dann, wenn man sozusagen, also das OTR versucht so schnell wie möglich, also zum Beispiel nach Beendigung der Kommunikation oder auch nach anderen definierten Ereignissen, den Schlüssel sicher zu löschen, den wegzuwerfen und danach kann man quasi hier nichts mehr sagen. Und insbesondere ist es auch so, dass der Schlüssel nicht aus irgendwelchen bekannten oder fremdbekannten Sachen erzeugt wird. Das heißt auch ein Dritter, der jetzt so in Besitz eines Schlüssels kommt, kann nicht unbedingt hier mehr Wissen erlangen. Deswegen, also auch hier, ich habe das auf Basis des Diffie-Hellman-Schlüsselaustausches ein bisschen verkürzt. Also Leute, die sich ein bisschen mit Kryptographie auskennen, die werden sich natürlich hier einen Angriff finden. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, die Leute, die ein bisschen tiefer das Ganze wissen wollen, sollten da in das Protokoll reinschauen, weil auch hier noch ein paar Seitenfaktoren mit eine Rolle spielen. Und letztlich wird dieser Schlüssel genutzt, um die Sitzung zu verschlüsseln. Und hier sieht man wieder so ein Beispiel. Das ist quasi so dieser erste Versuch einer Kontaktaufnahme noch auf unverifizierten Wege. Und dann kommt halt dieser verifizierte Punkt hinzu. Und hier ist sozusagen das, die andere Ansicht. Also sozusagen, wenn dieser Verifizierungsschritt einmal passiert ist, dann kann ich einfach in Pidgin oder in jedem anderen Programm einfach so chatten, wie ich das gerne möchte und wie ich es auch gewohnt bin von anderer Quelle. Und technisch intern wird es halt wirklich so gemacht, dass mit so einem kleinen OTR-String mit einer Versionsnummer, das wird an den Client übermittelt und der Client versucht dann, wenn er OTR kann, auch sozusagen Schlüssel zu errechnen, Schlüsselaustausch zu machen und wenn der Client halt kein OTR kann, dann wird es einfach weggeworfen. Deswegen manchmal ist es so, bei einigen Clients, wenn die gegenüberliegende Seite OTR kann und man kann kein OTR, sieht man manchmal so einen String OTR V1 oder V2 in seinem Client und das führt hin und wieder mal zur Verwirrung, ist aber sozusagen nur ein Zeichen, dass hier irgendjemand versucht hat, per OTR eine Verbindung aufzubauen und das eventuell gescheitert ist. Ja, und ausgehend von dem Werkzeug wird dann halt quasi für jede Kommunikation oder für jede neue Kommunikation wieder ein neuer Schlüssel errechnet und man kommuniziert halt eine Zeit lang damit und am Ende der Kommunikation wird der Schlüssel halt wieder weggeworfen und damit ist auch sozusagen dieser, oder wird versucht, diese Deniability, also diese Bestreitbarkeit auch zu erreichen. Ja, es gibt allerdings das Problem und das ist einem mittlerweile sehr bekannten Menschen auf den Fuß gefallen, dass manche Clients speichern die Kommunikation standardmäßig auf der Platte mit. Das heißt, man macht OTR-Kommunikation und denkt, man ist sicher, aber der Client speichert die komplette Kommunikation in Klartext auf die Festplatte. Der Mensch, von dem ich rede, heißt Bradley Manning, ist momentan angeklagt in den USA wegen Geheimnisverrat an WikiLeaks in diversen Fällen. Also ihn erwartet zumindest, was man so hört, ungefähr 52 Jahre Gefängnis. andere fordern Todesstrafe. Und was man sozusagen jetzt im Nachhinein weiß, ist, also er hat zum einen halt ein Schredder-Programm für seine Festplatte angeworfen, und das Programm hat, also der hat versucht quasi seine Daten oder die Daten auf seiner Festplatte sicher zu löschen, und das Programm ist aber abgebrochen und hat eigentlich nahezu alles auf der Festplatte noch übrig gelassen, und das konnten halt die Forensiker finden, und die Forensiker haben insbesondere dann bei, also auch die Chatlogs halt wiederherstellen können, die er mit dem Adrian Lemo da geführt hat, und konnten da, nicht mit Adrian Lemo, sondern mit einer anderen Person, und konnten hier natürlich Schlüsse dann daraus ziehen. Und mittlerweile ist, also es gibt einen sehr berühmten Eintrag in dem Bug-Tracker von Atium, der sogenannte Bradley Manning Bug, und mittlerweile ist dieser Bug auch behoben in neueren Atium-Versionen, also die Atium macht es halt standardmäßig nicht mehr, dass die Nachrichten gelockt werden. Ja, genau. Also das ist auch eine sehr interessante, also diese Geschichte des Bug-Reports ist vergleichsweise interessant, weil am Anfang haben die auch gesagt, das ist ja kein Problem, das ist halt alles in Ordnung. Und es bedurfte erst einiger Überzeugungsarbeit von diversen Kryptografen und anderen Leuten, denen das halt wirklich beizubringen, dass das in der Tat ein Problem ist. So, und jetzt will ich gerne mal ein bisschen noch weiter wegkommen von meiner Theorie und noch ein bisschen mehr Praxis machen. Also ich habe hier auf der Folie noch mal ein paar Software mit aufgeführt, die OTR-Unterstützung haben. Bei einigen ist es über irgendwelche Plugins, andere bieten das quasi von Haus aus. Also ich hoffe, wünsche, glaube, dass der eine oder andere auch die Chat-Clients hier kennt und vielleicht auch benutzt. Auch interessanterweise für Android-Telefone gibt es hier diesen IM Plus und den Gibberbot, die auch OTR mit können. Also wer sozusagen über sein Handy da chattet. Und ich glaube, das X aber, da weiß ich gerade nicht ganz genau, ja doch, ich sehe ein Nicken. Also X aber kann es auch. Okay, also man kann die Liste offensichtlich noch ein bisschen weiter verlängern. Genau, und ich habe also hier auf der einen Seite mal mit Mac Upper gearbeitet. Also das ist so eine reine textbasierte Variante. Konsolenclient, das ist quasi frisch installiert. Und man sieht hier ganz oben, dass er irgendwie die Mac Upper RC lädt, sich mit dem Server verbindet, hat eine Jabber-ID und... jetzt ist es gar nicht da. Normalerweise, steht dann irgendwie hier in der Zeile drunter, dass er die Jabber-Keys erzeugt hat. Und das ist jetzt interessanterweise fehlt das. Aber normalerweise, wenn das Programm halt quasi neu startet, erzeugt es quasi zunächst erstmal den Jabber-Key. Und das findet man dann halt auch hier in dem Log. Und ja, auf der anderen Seite, da habe ich hier so ein, das ist ich glaube Ubuntu 12.04. Und da hatte ich vorhin gerade noch ein, ich wollte vorhin Pidgin installieren, hatte aber irgendwie vergessen, das letzte Enter noch zu drücken. Bitte um Entschuldigung, jetzt funktioniert es noch nicht mal, na super. Das ist halt der Vorführeffekt. Ich hätte vorhin vielleicht noch eine Sekunde länger auf die Folie gucken sollen. Jetzt muss ich mal gucken, installiert jetzt Pidgin oder hat es nie gefunden? Nee, also das werden Sie gleich sehen, wenn er fertig ist. Pidgin ist fehlgeschlagen, okay. Ja, also normalerweise startet man halt das Pidgin, und man braucht bei Ubuntu wie auch bei allen anderen Linuxen ein Plugin, das heißt bei Debian, Ubuntu und so weiter Pidgin-OTR. Ich weiß aktuell gar nicht, wie das jetzt so bei Fedora oder SUSE ist, aber es wird vermutlich irgendwie ähnlich heißen. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann man in den Optionen einfach das hier mit aktivieren. Stunden später. Ja, also dann kann man sozusagen in den Optionsdialog aufrufen, kann dann sagen, ich möchte jetzt OTR-Unterstützung haben für meinen Pidgin-Client. Und dann kommt man halt in dieses Fenster, wo ich vorhin schon den Screenshot gezeigt habe, wo dann drin steht, erstmal kein Key gefunden. Man klickt drauf, bitte generiere mir einen Key. Und dann wird halt einer erzeugt und dann kann man hier chatten. Ich weiß noch nicht. Ach so, ich sehe, wo das Problem ist. Ja, das sind halt so die Sachen, wenn man mal versucht, live irgendwas vorzuführen, dann klappt es halt doch nicht so schön, wie man sich das so vorstellt. Also, ich hoffe dennoch, mal sehen, hier. So, also, wie gesagt, das wäre sozusagen der Dialog, den ich sehen wollte. Ich will das jetzt irgendwie nicht unendlich auswalzen. Also jetzt ist irgendwie meine QEMO-Instanz noch abgestürzt. Das heißt, ich muss jetzt nochmal neu starten und das Ganze nochmal neu machen. Deswegen tue ich mal so, als hätte ich das gerade installiert. Und dann, wie gesagt, wäre sozusagen, hätte ich jetzt versucht, eine Verbindung zu diesem anderen Account aufzunehmen und hätte dann quasi hier nochmal versucht, auch das, den Dialog Ihnen zu zeigen. Geht leider nicht. Und ja, dann, also im Grunde genommen ist das sozusagen das eigentlich das erste Fenster, was man sieht. Man versucht hier quasi eine Kommunikation aufzubauen und dann wird hier angezeigt, ja, der andere Mensch ist nicht verifiziert. Und dann klickt man hier unten auf diesen Knopf unverifiziert und wählt dann aus, den Buddy zu verifizieren. Danach kommt dieses Verifikationsfenster hier, das. Und wenn man dann sozusagen die Gegenseite verifiziert hat, dann sieht man hier diesen Client und kann dann halt quasi ganz normal unbeobachtet mit dem chatten. Und das sind nochmal hier, das war nochmal die Ansicht der Schlüsselgenerierung und vielleicht hier nochmal das Fenster. Das ist ja sozusagen dieses Optionfenster von Pidgin. Gibt es also eine ganze Liste von Plugins und irgendwo gibt es hier das Off-the-Record-Messaging und das muss man halt oben einfach enablen, also auswählen und dann steht das halt mit zur Verfügung. Ja, also tut mir leid, dass es wie üblich halt so diese Beispiele nicht ganz so klappen, wie man sich das erwartet. Daher würde ich lieber Asina fragen, ob Sie Fragen haben. Ansonsten, falls Sie keine Fragen haben, danke ich Ihnen schon mal fürs Zuhören und eröffne mal die Runde.
Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass es auch mobile Clients dafür gibt, aber ein Problem, was ich in der Vergangenheit häufiger gesehen habe, ist, dass wenn man einen mobilen und einen stationären Client benutzt, dass dann die Anwendungen mit den Schlüsseln durcheinander kommen. Wie geht man damit um?
Also es ist in der Tat so, wenn man jetzt sozusagen verschiedene, auch schon wenn man verschiedene Programme nutzt, also wenn ich meinetwegen auf meinem Rechner einmal Mac Apple benutze, einmal Pidgin und einmal Atium, wird jede Anwendung für sich selbst einen Schlüssel zunächst erstmal erzeugen. Und dann arbeite ich unter Umständen mit drei verschiedenen Schlüsseln, muss mich dann bei der jeweiligen Gegenseite dreimal authentifizieren und das kann mit zunehmender Anzahl von Schlüsseln zunehmend kompliziert werden. Und man kann zum Beispiel einfach die Schlüssel in die jeweiligen Programme importieren. Also wenn ich jetzt das lokal mache, beim Mobiltelefon, da weiß ich es nicht. Also da würde ich verschiedene Probleme vermuten. Und generell muss ich auch sagen, also ich vertraue einem Mobiltelefon viel, viel weniger als meinem stationären PC. Und deswegen ist es da vielleicht auch so eine Abwägungssache, ob man dann wirklich die beiden Schlüssel auf dem System haben will.
Das ist das Problem. Also wenn du dein Mobiltelefon nicht vertraust, benutzt du es dann überhaupt nicht mehr für die Kommunikation?
Also ich in meinem Falle habe kein Telefon, was sowas kann. Und das habe ich relativ bewusst nie.
Ja? Mir ist immer noch nicht klar, für was diese Deniability-Eigenschaft eigentlich gut ist. Also welchen Use Case es da gibt, außerhalb vielleicht von organisierter Kriminalität.
Ja, also das Beispiel Bradley Manning ist eigentlich genau eines der Use Cases, weil für ihn wäre es ganz nützlich gewesen, zu sagen, nee, ich habe nie mit WikiLeaks gesprochen, ich habe nie mit Adrian Lemo gesprochen und der Typ hat irgendwelche Logs da gefälscht, das war ich nicht. Also dem hätte es zum Beispiel geholfen. Also ich meine, gut, es gab immer noch andere Sachen, die gegen ihn gesprochen haben, aber zumindest wäre das eine Sache, die ihm halt geholfen hätte. Und genauso gut ist es halt auch bei anderen Sachen so, dass ich hatte es vorhin schon angesprochen mit diesen Untersuchungsausschüssen, in denen ich sitze, auch da vergessen diverse Leute einfach mal Sachen. Und es ist auch so, was ich sagte, wenn ich mich in der Kneipe mit jemandem unterhalte und vielleicht mal ein Bier zu viel getrunken habe, dann sage ich auch vielleicht Sachen, die ich gar nicht so meine und die ich auch, wo ich nicht will, dass das irgendwie mal in die Öffentlichkeit kommt. Und genauso kann es mir auch beim Chat mal passieren, dass ich mit jemandem chatte und vielleicht mal irgendwas Dummes erzähle. Und dann kann ich sowas auch gut gebrauchen. Also es gibt verschiedene Situationen im Leben, wo so ein Deniability-Ding einem doch ganz, ganz hilfreich sein kann.
Aber selbst wenn das Protokoll jetzt diese Deniability hergibt, heißt das ja noch lange nicht, dass das dann trotzdem irgendwie unplausibel ist. Also wenn jetzt einer herkommt und sagt, hier, ich habe Chatlogs, ich habe mit dem und dem gechattet und der andere sagt, nee, ich war es nicht, aber in den Chatlogs ist schon erkennbar, dass das ziemlich klar diese Person ist, weil man kann sich ja in dem Text, den man schreibt, irgendwie verraten. Man kann da ja irgendwas reinschreiben, was irgendwie nur derjenige wissen kann und so weiter, ja.
Na, dann hat man das, glaube ich, auch verloren.
Na, also ich klar, meine, aber ich sage nur...
Wenn ich sage, ich irgendwie einen grün-weiß gestreiften Mercedes-Benz mit Kennzeichen so und so und was ich links unter meiner Fußbank liegt der Ersatzschlüssel und jemand prüft das danach, dann...
Na, ist klar, aber nur so prinzipiell, ne?
Ja, ja,
dass man
ja,
sich da meine, nicht zu so sicher fühlt jetzt.
Ich irgendwie. Meine, gegen Nutzerfehler schließt sowas einfach auch nicht aus. Das versucht quasi nur, sozusagen auf der technischen Seite da ein bisschen Unterstützung zu leisten. Gibt es weitere Fragen? Dann danke ich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag und einen restlichen schönen Linux-Tag.
Und ein großes Aufräumen hinterher, genau. Ja.